Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Dies ist die neueste, frischeste Folge seit langem. Dennis hat sich im Urlaub auskuriert und auch hier scheint mittlerweile wieder die Sonne, zaubert uns ein Lächeln aufs Gesicht und sorgt dafür, dass die Dopaminspeicher endlich mal wieder vollgefüllt sind.
Moin, Klaas, mein Lieber.
Du hast ein großes
Schön,
Lächeln
dich wiederzusehen. Frisch rasiert mir gegenüber sitzend, Junge. Du hast dich richtig rausgeputzt für mich. Finde ich richtig stark. Ja. Ich sehe noch ein bisschen zottelig aus, aber bin im Geiste und im Körper wieder so ein bisschen refreshed. Wie du schon sagst, Dopaminspeicher aufgefüllt. Ich habe jetzt 14 Tage lang mal Hang Loose gemacht, habe jetzt schon wieder eine Arbeitswoche hinter mir. Und muss sagen, der Grind is real, wie ich wieder mit ganz vielen Themen drin. Ich habe gerade ganz viel Post von irgendwelchen Rentenversicherungen und irgendwelchen Zusatzversicherungen, die Angaben zu irgendwelchen Diagnosen und Verfahren haben wollen, weil es da um Erstattungen für die Menschen geht, die das einreichen, meine Rechnung und so weiter und so fort. Das ist immer ein großer Spaß. Ja. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich jetzt mich gerade wieder etwas resilienter fühle. So auf der letzten Felge kurz vorm Urlaub ist es dann manchmal ist man dann einfach dünnhäutiger oder die Nerven liegen etwas blanker. Mhm. Und ich habe im Urlaub mich nochmal so ein bisschen eingelesen und meine das selbst an mir gespürt zu haben, dass tatsächlich so der Grundwert an Dopamin, wenn der ein bisschen runter sinkt, dass man dann einfach wieder etwas auf einem entspannteren Level durchs Leben gleiten kann. Also wir haben ja Dopamin ist ja Belohnungssystem, Teil des Belohnungssystems im Körper. Wir lechzen eigentlich immer wieder nach Dopamin-Kicks und hangeln uns von einem Instagram-Post zur nächsten Schokolade bis hin zur
Caipirinha,
Orgasmen oder sonstigen Belohnungsphänomen.
Oder dem Knackgeräusch bei Manipulation. So. Das ist ja unser Applaus.
Und das wird oder in der heutigen Zeit haben wir da so viele Belohnungssysteme, so viele kleine Belohnungssysteme, dass dieses Grundlevel an Dopamin stetig immer anwächst. Also es gibt ja so zwei Phasen im Dopamin-System. Einmal so eine tonische Phase, das ist quasi so eine wellenförmige Auf- und Abbewegung in einer relativ kleinen Amplitude. Das ist so ein bisschen das Grundrauschen, wenn wir uns in der Gesellschaft bewegen und einfach wahrnehmen, es passiert was um uns rum, das versetzt uns immer in Aufmerksamkeit und das finden wir interessant. Und dann gibt's so phasische Dopaminausschüttungen, wenn wir zum Beispiel direkt angesprochen werden oder wenn wir jetzt wenn wir wahrnehmen, irgendjemand hat mein Post geliked, das Handy macht Kling und ich erwarte jetzt eine positive Resonanz. Das sind meine sogenannten Schlüssel oder ein Stichwort und dann spritzt schon so ein bisschen Dopamin durch unser Gewebe und wenn wir dann sehen, aha, jetzt ist es wirklich das Like und krass, sind sogar 5 Likes, die ich bekommen habe, dann schießt diese Welle aus dieser tonischen Dopaminphase drüber und das gibt uns dann quasi so diesen kurzfristigen Kick, der vergleichbar ist mit dem harten Schluck Alkohol oder mit dem Orgasmus oder mit dem Stück Schokolade, mit dem Zucker oder wie auch immer. Das Problem ist nur, dass wir permanent quasi irgendwelchen Erwartungshaltungen und Nettigkeiten ausgesetzt sind und uns quasi diese tonische Welle immer höher anzüchten sozusagen und immer, immer weitere Ausschläge holen, sodass diese phasischen Ausschläge des Dopaminausschüttens gar nicht mehr so richtig zum Tragen kommen und wir quasi irgendwann dann noch krassere Sachen müssen, um noch härtere Empfindungen zu bekommen, um noch eine größere Dopaminausschüttung zu bekommen. Und wie es halt in so einer Kurve ist, wenn die Kurve stark nach oben hin ausschlägt, gibt es dann so eine Refraktärphase, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Auf jeden Fall fallen wir danach ein ganz kurzes Dopaminloch und das gibt dann, das gibt uns ein schlechtes Gefühl. Und ich hatte jetzt zuletzt den Eindruck bei mir, dass ich jetzt, egal was ich tue, so gar nicht mehr großartig Freuden empfinden kann und einfach nur noch jetzt durch den Orbit waberte und habe jetzt quasi...
Dennis, du bist erwachsen geworden, so ist das, da gibt's nichts mehr.
Dopamin-Detox betrieben in meinem Urlaub und habe mich wirklich gezwungen, mich zu langweilen und nicht mal eben zum Handy zu greifen, weil ich gerade noch kurz mit dem Handy-Game 10 Minuten überbrücken kann, sondern habe mich gezwungen, einfach, weiß ich nicht... am Busbahnhof auf diesen Getränkeautomaten zu gucken und ich muss sagen, es ist echt anstrengend, aber man fährt so langsam wieder ein bisschen runter und fand ich sehr interessant, habe da nochmal ein bisschen geguckt, wo es Material dazu gibt und es gibt ein Buch, das heißt auf Englisch The Dopamine Nation oder übersetzt auf Deutsch Die Dopamin-Nation von Dr. Anna Lemke, einer Neurowissenschaftlerin aus Amerika, sehr empfehlenswertes Buch. Und Dopamin scheint eins der Geschichten zu sein, dem wir gnadenlos ausgesetzt sind und was uns craven lässt. Das ist so ein bisschen wie, bevor wir den Drogenschuss nehmen, die Vorfreude da drauf oder nur das dran denken, dass jetzt gleich wieder irgendwie der nächste Schuss gesetzt wird, das erzeugt so viel Dopamin, das ist das, wo die Junkies zum Beispiel auch immer hinterher sind und naja, im Kleinen empfinden wir das auch im Alltag.
Frage, sollte man dann auf Alkohol auch verzichten? Weil ich kann mir halt vorstellen, ne, das ist natürlich auch immer so ein kleiner Dopaminschuss, leichter Glimmer, den man dann so hat, wo man sich halt irgendwie so sehr wohl fühlt. Und es ist auch sehr populär, momentan so auf Alkohol zu verzichten und vor allen Dingen auch darüber zu reden, wie geil das ist, dass man keinen Alkohol mehr trinkt.
Okay.
Habe ich zumindest den Eindruck, dass ich damit ständig vollgelabert werde. Und ich bin ja auch schon länger in der Abstinenz auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie lange, ich sage jetzt mal so 6 Wochen oder so.
Ah ja, okay.
Ja, hatte ich schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht. Irgendwie fühlt sich das immer ganz gut an, aber irgendwann denke ich mir auch, ja, kannst auch mal wieder ein richtiges Bier trinken. So.
Ja, ist interessant. Also wir haben ja so ein Belohnungssystem im Körper und wir können dieses Belohnungssystem eine gewisse Zeit lang unterdrücken, aber unser Gehirn weiß schon, was wir geil finden und wonach wir craven. Und wenn es dann irgendwann den schwachen Moment gibt oder irgendwo du das Gefühl hast, boah, jetzt belohne ich mich mal, dann schlägt es durch und dann ist es auch extrem schwer, dem zu widerstehen. Deswegen sagt man ja auch bei Alkoholikern, wenn du nicht easy peasy 3 Monate auf Alkohol verzichten kannst, ohne jetzt da großartig Wünsche zu haben, Alkohol zu trinken, dann bist du wirklich frei. Ansonsten existiert eine gewisse Abhängigkeit, ne? Und da kann ich mich, dem kann ich mir nur schwer entsagen, muss ich fairerweise sagen. Also ja, es wäre natürlich gut und wichtig und Alkohol ist auf verschiedenen Ebenen natürlich eine katastrophale Droge, aber
ja,
solange es noch so easy verfügbar ist und ich das Gefühl habe, mein Leben einigermaßen bis zum nächsten Urlaub und Detox hinzubekommen, werde ich es vielleicht in Maßkrügen einfach weiter konsumieren, ja.
Ich glaube, irgendwas braucht auch der Mensch. Abstinenz oder komplette Abstinenz und vor allen Dingen so diese Prohibition, da sieht man ja, dass das auch oft keine so gute Idee ist. Hat man ja aus der Geschichte gelernt, da lernt man vielleicht aus gewissen Ländern, wo das auch überhaupt nicht erlaubt ist. Irgendwas anderes sucht sich der Mensch und so ist ja auch ein Schmiermittel und so, ja, wie soll man sagen, Ekstase, Rausch, glaube ich, persönlich ist ein Grundbedürfnis des Menschen auch irgendwie, ne? Also, klar, ja. Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein erhebliches Problem. Ich glaube, 70.000 Todesfälle in Deutschland pro Jahr in Zusammenhang mit Alkohol, sei es direkt oder indirekt, Verkehrsunfälle und so weiter, eben auch wegen der Verfügbarkeit und vielleicht auch wegen des vielleicht mangelnden Aufklärens oder so vielleicht. Also da gibt es vieles, was mit damit reinspielt. Andererseits denke ich auch, ja komm, wir sind doch eigentlich erwachsen oder die meisten von uns sind erwachsen und man muss irgendwie da auch eigene erwachsene Entscheidungen fällen dürfen und können. Naja, schwieriges Thema.
Ja, ich glaube, wenn du erstmal in der Spirale bist, dann kannst du keine freie Entscheidung mehr treffen.
Genau, das ist auch richtig, ja, ja.
Und die Macht der Substanz. Auch wahnsinnig günstig, muss man sagen. Also wenn du in Skandinavien guckst, da hast du bedeutend weniger Alkoholprobleme, weil es einfach arschteuer ist. Das Bier hat viel weniger Alkohol und darüber kann man sich streiten, ob das jetzt...
Wünsche mir, was das angeht, keine...
Medizinisch ist es auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, ich wünsche mir, was das angeht, keine skandinavischen
Karl Lauterbach liked das, aber ja.
Muss aufpassen, dass er nicht abgesägt wird, der Kollege.
ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Also Dopamin, wer es mag, da gibt es auch ganz interessante YouTube-Videos zu. Kann man sich mal ein bisschen reinzimmern.
Finde ich einen interessanten Widerspruch. YouTube-Videos oder Instagram-Posts zum Thema
witzig, das sagen
Dopamin-Detox.
Ja.
Okay, aber wo holt man sich heutzutage seine Informationen her? Die holt man sich online.
Das ist so easy geworden alles, das ist schon ganz cool. Ja.
Apropos Informationen online abholen. Unsere letzte Folge war ein Interview mit Georg Harrer, Dr. Georg Harrer, FDM-Instructor seit frühester Stunde. Einer meiner Lehrer gewesen. Ich habe jetzt nicht so viele Kurse bei ihm gehabt, aber ich hatte mindestens zweimal bei ihm auch assistiert, wenn er Kurse in Hamburg gegeben hat. Und ja, was auf jeden Fall für mich immer so ein Ding ist, Georg ist für mich so eine Respektperson, ist ein überzeugender Typ, wie ich im Interview auch gesagt habe. Und ich habe mich auf jeden Fall so ganz schnell in dieser Schülerrolle gefunden. Ja,
das habe ich wahrgenommen.
Ja, ne? Ja, habe ich beim Anhören auch nochmal gedacht.
Ja.
Na, Georg ist so eine Respektperson, so irgendwie. Und ich habe auch habe mich dann, wie gesagt, so schnell in dieser Rolle gefunden und auch dann so bei den Fragen, die ich gestellt habe. Ja, da waren jetzt ja wieder mehrere Fragen in einer Frage. Du schaffst das schon, die zu beantworten.
Ist irgendwie, glaube ich, auch ein Selbstschutz, den er macht. Also einerseits liebe ich ja diesen Wiener Schmäh und Wiener Aussprache. Ich höre ihm gerne zu. Ich merke aber auch, egal was du ihn fragst, er hat so vorgefertigte Pauschal-FDM-Antworten und die rappt er einfach runter. Und ich fand das in dem Interview auch so ein bisschen... Also das habe ich alles aus seinem Mund schon mal gehört, was er gesagt hat. Also hinter die sozialen Projekte und dergleichen, das ist jetzt neu für mich gewesen. Und ich fand es auch ganz interessant, als du ihm nach der Musik gefragt hast und er dann hinterher noch von seinem Projekt erzählt hat. Das war mal so eine persönliche Facette von ihm, die ich gar nicht kenne. Ich kenne ihn nur als quasi den Kopf der modernen FDM-Elite sozusagen. Und ich habe ihn ja auch im Rahmen meiner Osteopathie-Ausbildung in einem Kurs mal gehabt, quasi das Äquivalent zur FDM-1 bei ihm erlebt. Und er hasst es eigentlich, gefragt zu werden, sondern er will quasi nach seinem Curriculum, das Wort benutzt er ja auch immer ganz gerne, den Leuten erklären, wie FDM zu laufen hat. Und deswegen hat er ja auch jede Frage immer in verschiedene Unterfragen von dir seziert und gesagt so, das ist das, das ist das. Das ist das.
Ja.
Also, ja, aber naja, schon
ein bisschen.
Ich muss meinen Hut davor ziehen, was er geleistet hat mit vielen anderen, die ich jetzt vielleicht nicht kenne, aber die haben Typaldos Erbe echt international auf ein Level gehoben, das aus der Therapieszene eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und ich glaube, wenn Menschen wie er nicht gewesen wäre, hätte ich das mit Typaldos nicht mehr auf die Pfanne bekommen oder wahrgenommen, wenn er jetzt, der ist ja leider verstorben, Steven Typaldos, relativ früh mit 49, in den 90ern ist er, glaube ich, verstorben, ist das richtig?
2006,
Anfang der 2000er, dass wenn diese Erkenntnis einfach versickert wäre mit seinem Tod, das wäre sehr, sehr schade gewesen. Und ganz viele Menschen profitieren tagtäglich davon, was Typaldos entdeckt hat und was jetzt durch Menschen wie Harrer gelebt wird quasi.
Ja, ganz genau. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass er sich keinen richtigen Rant über die Osteopathie geleistet hat. Wer schon mal Kurse bei ihm hatte, gerade an Osteopathieschulen, da geht das ja manchmal hoch her, hält er nicht hinterm Berg mit seiner Meinung. Und da hatte ich gedacht, okay, dann kriegen wir eine schöne provokante Folge hier zusammen.
Ja, ich habe es geliebt, dass er die osteopathische Wissenschaft kurz mal in zwei Teile geschnitten hat. Das fand ich sehr gut.
Ja. Ja, kann man geteilter Meinung zu sein.
Spricht er mir aus dem Herzen, ja.
Ja, da hätte ich halt gedacht, okay, vielleicht hätte ich mir da ein bisschen gewünscht, dass er da ein bisschen mehr vom Leder lässt. Aber ja, so war es eine runde Sache.
Ja, sehr cool. Ja, Georg Harrer. Wo ist jetzt der nächste Weltkongress? Was war das nochmal? In Seattle, ne?
Seattle, ja, genau. Ah, finde ich ein bisschen ungünstig, so ganz Nordwesten kommt man von Europa aus schlecht hin.
Krass, schöne Stadt.
Seattle.
Ja? Ich bin da ja, also der Geburtsort des Grunge, also schon
ja, ja.
Das, wenn man sowieso mal eine Reise machen will nach Amerika, dann kann man das mal machen. Ich werde im Herbst nochmal nach Amerika reisen. Es hat sich jetzt wieder ergeben, dass ich mit der Nationalmannschaft, die sich jetzt gerade auf Olympia vorbereitet, im Herbst nochmal eine Amerika-Tour machen werde. Aber ich weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Es könnte von Texas bis Minnesota alles sein. Von daher warten wir mal ab, was da noch passiert.
Ja, alles schöne Orte.
Kansas City oder
dann kommst du endlich mal nach Kirksville.
Iowa, ja, wollen wir mal sehen. Ja, witzig, ich habe diese Woche einen Patienten auch mit FDM behandelt und das ist so ein Michelin-Männchen gewesen, also gar nicht so ein Kraftprotz, aber einfach so ein Typ, der einfach fest ist, groß ist, breit ist und da fasst du ans Gewebe und kommst mit dem Finger quasi gar nicht durch die Epidermis an die tieferen Schichten dran. Und den habe ich wie einen Pizzateig durchgewalkt und er hat gelitten wie ein Stier. Hinterher war glücklich, ohne Ende, hat mich echt umarmt. Aber währenddessen hat er mir gesagt, krass, ich kneif hier so mein Gesicht zusammen, dass meine Kontaktlinsen unter den Augenlidern verrutschen. Und dann fummelte der erst eine Zeit lang da, um seine Kontaktlinsen wieder in den richtigen Spot zu bringen.
Das habe ich mir gedacht,
das habe ich auch noch nicht gehört. Das muss ich mal im Podcast bringen. Ja. Naja, witzig.
Ja, nicht schlecht. Ich hatte diese Woche nochmal eine Patientin, über die ich, glaube ich, in unserer letzten oder vorletzten Folge gesprochen habe, die so eine richtig schwere Schere auf den Kopf geknallt bekommen hat. Von der Leiter oben von der obersten Stufe war ihr aufs Dach gekracht. Und infolgedessen richtige Probleme hatte mit Schwindel, mit Übelkeit, mit Nebel im Kopf oder so ein Schleier vor Augen. Und ich hatte sie einerseits mit so einem indirekten BLT am Atlas behandelt, weil ich da wirklich auch so das Gefühl hatte, dass der Atlas wirklich geschiftet wäre, dass er wirklich so nach rechts verschoben war. Und was ich zusätzlich noch gemacht habe, ist ein Refold, also wiederum Technik oder Nomenklatur aus dem FDM, dass ich halt ihre Halswirbelsäule komprimiert habe. Mal, das Ursprungstrauma war ja eine Kompression, oben auf den Kopf geknallt, zusammen komprimiert in der HWS. Und ich habe zur Behandlung das wieder rhythmisch intermittierend gemacht, ohne Thrusts in diesem Falle, aber halt einfach so intermittierend. Und Patientin kam wieder, letzte Behandlung war schon ein bisschen her, so 4 Wochen und zur zweiten Behandlung. Ja, mir geht's besser. Die hatte zwar nach der Behandlung so 2 Wochen mit Orientierungsproblemen zu kämpfen. So,
über den Kreis in deine Praxis gelaufen, ja.
Genau, ja. Von der Praxis zum Geldautomaten und zurück. Da hatte sie ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, aber dann war es gut. Und was jetzt nur noch übrig geblieben war, war so ein leichtes Ziehen an der HWS, wenn sie den Kopf gedreht hat beim Schulterblick. So, also da war sie ziemlich erstaunt davon. Und ich hatte sie so gefragt, weil sie sich halt sehr mit dem Körper beschäftigt hat. Die macht Feldenkreis und Pilates und Alexander-Technik, hat also sehr gutes Körpergespür. Und sie sagte, ja, schon, was sie meinte, war diese Kompression so gefühlt. Was ihr auch irgendwie widersprüchlich vorkam, weil sie auch in ihrer Gymnastikwelt und so immer gelernt hat, ja, so lang ziehen und entlasten und so weiter. Aber in diesem Fall macht es halt vom klinischen Muster her total Sinn, da auch zu komprimieren. Und das hatte sie auch so empfunden. Und ja, das war eine sehr schöne Behandlungsgeschichte, schöner Erfolg. Und die war halt auch sehr happy, weil die schon Ende 70 auf die 80 zugehend ist und da nochmal dann wirklich wieder zurück ins Leben kann. Ne? Die kann halt jetzt wieder ihren Sport machen und kann wieder in den Garten gehen und sich halt um andere Menschen noch kümmern und so. Und könnte man beinahe sagen, vielleicht, wenn es gut läuft, ein paar Jahre noch Lebensqualität oben drauf kriegt. So.
Spannend. Jetzt könnte man Kompression ja aus sowohl kraniosakraler Sicht als auch aus faszialer Sicht als Schlüssel zum Erfolg betiteln. Was würdest du sagen, was ist da der größere Impact gewesen? vom Gefühl her für dich?
Von meinem Gefühl war es eher das Indirekte gewesen letztes Mal. Ne? Ich hatte halt meine Finger unter den Atlas gelegt und so geguckt, okay, wohin steht der gefühlt? Gefühlt stand er nach rechts und dann habe ich halt mit dieser indirekten Technik bin ich noch mehr in die Leichtigkeit gegangen. Mit meinen Fingern unter dem Atlas, dem gefolgt, nach rechts in die Leichtigkeit, geguckt, ob da noch Rotation ist. Und dann habe ich einfach in diesem Leichtigkeitsmoment abgewartet und geschaut, ob es einen Release gab und den gab es auch. Und gefühlt ist er dann so zurückgekrochen, so. Von meiner Ansicht, von meinem Empfinden her, war das der Schlüssel zum Therapieerfolg. Von ihrer Seite aus, ne, von ihrem Empfinden her, sagte sie, die Kompression wäre es gewesen.
Ja,
ja, genau. Und im FDM würde man sagen, der Patient hat recht. In der klassischen osteopathischen Lehre sind wir die Geilen mit unseren Händen. Das ist unser Gespür darüber bestimmt, ob da jetzt ein Problem da ist oder ob da kein Problem da ist. Und wenn wir spüren, ah, es ist schon besser geworden, dann hat der Patient sich dann gefälligst auch nachzurichten.
Unser Kumpel sagt immer, die Osteopathen sollen sich mal nicht so glorifizieren, die Menschen sind es, die den Erfolg erzeugen.
Das sage ich auch.
Wir sind nicht die Stars.
Ja. Ja, wir helfen dem Körper, sich selbst zu helfen.
Ich hatte diese Woche eine erste Begegnung mit einem Patienten und das war, glaube ich, der erste Mensch, den ich aus diesem Kontext kennengelernt habe, der war zum Zeitpunkt von 9/11 unmittelbar an dem World Trade Center, weil er da in der Nähe gearbeitet hat und hat die Flugzeugeinschläge gesehen und hat gesehen, wie sich Menschen aus den Fenstern stürzten, um sich retten zu wollen oder versucht haben zu retten. Und das waren die extremste Erfahrung, die er jemals gemacht hat. Und er sagt, er kann sich auch an nicht mehr viel erinnern, auch nicht mehr auf etwaige Aufpralle der Menschen auf der Erde und so weiter und so fort. Also einerseits natürlich eine Katastrophe und schockierend, andererseits natürlich hochinteressant, da mit einem Augenzeugen drüber zu sprechen. Ich habe es mir dann verkniffen, da noch weiter in die Tiefe zu gehen, weil ich ihn da jetzt vor meiner Behandlung auch nicht wieder so tief reingraben wollte. Er sprach noch davon, dass er wochenlang diesen Geschmack des schmilzenden Metalls und dieses Staubes geschmeckt hat und dass ihn das ziemlich zugesetzt hat. Und zeitlich ein paar Wochen später ist bei ihm eine Myokarditis diagnostiziert worden, weil er sich auf einmal plötzlich sehr leistungsschwach empfunden hat und sich dann auf die Suche begeben hat, medizinisch. Und es wird es wurde damals vermutet, dass es aufgrund dieses extremen psychischen Traumas einfach getriggert war und psychoemotional sich entwickelt hat und dann vielleicht irgendwelche Verkeimung, das Immunsystem überwinden konnten oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er seitdem eine etwas verminderte Herzleistungsfähigkeit und ist da medikamentös eingestellt. Das ist aber auch alles okay. Der Grund, warum er bei mir war, war auch ein etwas anderer. Und zwar nimmt er, um bei Vorträgen eine etwas bessere Aussprache und Gestik in der Öffentlichkeit zu haben, gerade Schauspielunterricht und lässt sich von einem Profischauspieler gerade auf der Bühne ein bisschen führen und steuern und sagte mir, wenn er steht und die Linie zwischen Kreuzbein, Sakrum und dem Brustbein von einer senkrechten Linie nach vorne lehnt, um sich so mit dem Körper so ein bisschen nach vorne zu begeben, dann wird ihm übel und schwindelig. Und der Schauspiellehrer hat ihn dann bewusst zu mir geschickt. Ich kenne ihn persönlich gar nicht, aber er scheint mich zu kennen. Er hat gesagt, da gehst du jetzt mal hin und dann lässt du es mal abchecken. Und sonst, wenn das nichts wird, gehen wir nochmal zum Psychologen, weil da vielleicht noch irgendwas anderes hintersteckt. Und es war ganz interessant, weil dass ein Patient war, der abermals einen sehr kyphotischen, also sehr in der Beuge fixierten Brustkorb hatte und der Oberbauch und das Zwerchfell waren extrem rigide und schmerzempfindlich. Und ich habe, als ich dann im Bereich Plexus solaris, also in der Tiefe im oberen Brustkorb-Dreieck im Oberbauch war, da konnte ich genau sein Empfinden auslösen, wenn ich da mit meinen Händen mich begeben habe, was mir den Indiz gegeben hat, das Indiz gegeben hat, dass es vielleicht eine mechanische Irritation des Plexus solaris ist durch diese Körperverschiebung nach anterior, nach vorne. Und dann habe ich versucht, um diesen Plexus solaris alles Mögliche frei zu basteln und zu bauen, was für ihn sehr intensiv war, aber was sich für ihn persönlich auch relativ gut und richtig angefühlt hatte.
Mhm. Und kam währenddessen auch so Übelkeit hoch und so?
Ja, ich habe versucht, das Nervengeflecht weitestgehend auszulassen und eher indirekt drumherum zu arbeiten, Wirbelsäule zu mobilisieren, Rippen zu mobilisieren, Zwerchfell zu lösen, die Organe beiseite zu schieben und dergleichen. Und das, also er hat schon relativ stark vegetativ reagiert, er hat durchaus viel geschwitzt, also es hat ihn schon gestresst, aber wir mussten jetzt nicht irgendwie groß Rücksicht nehmen auf irgendwelche Dinge, die wir da angetriggert haben. Und danach haben wir es im Stehen nochmal probiert und er konnte es dann gerade zu diesem Zeitpunkt nicht wieder auslösen. Ist jetzt die Frage, ob das so bleibt oder ob das sich so manifestiert hat, dass es dann wieder zurückzieht. Das werden wir sehen. Also ich werde ihn ein paar Wochen dann habe ich ihn wieder einbestellt und in diesem Zusammenhang habe ich mir nochmal den Plexus solaris auch ein bisschen angeschaut und es ist ganz interessant, wenn der mechanisch getriggert wird, dann kann das tatsächlich auch zur Ohnmacht führen oder wir kennen das alle auf dem Schulhof, wenn man den Mitschüler da mal reingehauen hat, weil er dann ein bisschen Atemnot temporär hatte, um ihn zu ärgern. Wenn man mit einem gezielten Schlag zu heftig auf diesen Plexus solaris trifft, dann kann das sogar zu einem sogenannten Reflextod führen, habe ich gelesen. Das heißt, wenn du den Vagusnerv quasi krass schockst und Nervi Splanchnitzi und sowas, was da hochgeht, dann kann das reflexhaften Tod ergeben. Also heißt jetzt nicht, dass wir da jetzt mit Samthandschuhen dran gehen sollten, aber so ein Fünfschlag Herz-Explosionstechnik-Move auf dem Plexus Solaris sollten wir uns doch bitte in Zukunft nochmal zweimal überlegen, um weiterhin ein glückliches Leben zu führen. Und es kann gleichzeitig auch zu Hypotonie, Ohnmacht oder einfach allgemein Unwohlsein im Bauch führen. Also es gibt ja auch die Menschen, die immer so sagen, oh, ich habe immer so ein Gefühl von Blähbauch und irgendwie darf keiner meinen Bauch anfassen und ich habe das Gefühl, ich vertrag nichts mehr und so weiter und so fort. Da lohnt es sich vielleicht mal, den Plexus solaris nochmal ein bisschen frei zu schaufeln oder zu lösen, um auch nochmal von der Empfindsamkeit ein bisschen resilienter zu werden. Vielleicht ist es das nochmal ein großer Faktor, der auch bei so Diagnosen wie Magenschleimhautprobleme oder Reizdarmprobleme quasi ein etwas falsches Bild gibt und dass die Magen- und Darmschleimhaut gar nicht so extrem belastet ist, sondern dass der Plexus solaris vielleicht ein bisschen Zuwendung braucht und dass das Ganze wieder ins Gute schiebt.
Ja, ich habe ja auch unterschiedliche Erfahrungen mit dem Plexus solaris gemacht, mit der ganzen Oberbauchregion. Was ich zuletzt mehrfach auch hatte, ist bei der guten alten Dog-Technik. Patient liegt auf dem Rücken, überkreuzt die Arme vor seinem Brustkorb und ich mache das in der Regel so, wenn es geht, dass die Ellbogen auf einer Höhe zu liegen kommen. Mhm. Und dann schmeiße ich mich ja in der Regel auf den Patienten rauf. Natürlich halt sehr sanft und alles kontrolliert und so. Genau. Und ich habe mir jetzt schon mehrfach auch die spitzen Ellbogen in die Magengrube rein.
In die eigene, ja.
In die eigene, genau. Und einmal hatte ich es auf jeden Fall, dass ich einen ganzen Tag lang dann so ein Flauigkeitsgefühl im Magen hatte. Und da so vegetativ so, ah, so richtig gut ist das aber nicht. Und hatte ich zuletzt immer mal wieder dann kurz so irgendwie. Deswegen passe ich da mal schön auf. Ich versuche seitdem eigentlich immer nicht unbedingt Kontakt mit meinem Körper, sondern auch mit meiner Hand oder mit meinem Unterarm, den ich dann nochmal auf die Ellbogen so rauflege. Ah, ja. Ja, also da immer Selbstschutz vor Fremdschutz.
Wenn man es jetzt ganz vorsichtig machen würde, kann man auch ein Kissen dazwischen legen, aber die Zeit gönnst du dir meistens während der Behandlung nicht, diese Aufwendigkeit. Ne?
Es gibt immer viel zu tun, genau. Kissen ist was für Weicheier.
Nein. Ist nichts für Weicheier, aber ich verstehe das gut, ich würde jetzt da auch nicht extra noch ein zusätzliches Kissen kramen und
holen.
Ich bin ja durchaus eher etwas schlank gebaut und wenn ich so Zugimpulse nehme, zum Beispiel das Sprunggelenk fasse und das Bein axial aus der Hüfte raus thruste zu mir, dann passiert es mir manchmal, dass der Nervus ulnaris an meinem Ellbogen, ich weiß nicht, über des, den Prozessus Coronoideus oder über irgendwelche Olecranie-Fortsätze hüpft und dann kriege ich immer selbst so einen Schlag ab. Echt? Und dann singt immer der Musikantenknochen für eine gewisse Zeit und denke ich mir, lass mir manchmal aber nichts anmerken und friemel dann mit der anderen Hand weiter. Aber wenn die eigenen Nerven sich mal ein bisschen verbuschelt haben und wir dann Impuls drauf geben, dann kann das auch manchmal ein bisschen blöd für die eigene Person sein. Ja, ist mir auch schon mal aufgefallen.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch immer irgendwie gut zu merken, wie sich das so anfühlt, ne? Dann kann man sich immer mit dem Patienten so ein bisschen verbrüdern und verschwestern, wie sich die Symptome so anfühlen und was dann dabei auch vielleicht helfen kann. Ja, auf jeden Fall interessante Sache. Was ich die letzte Zeit ja noch hinter mich gebracht habe, ist die Fortbildung, die ich in meiner Praxis abgehalten hatte.
Ja, das ist jetzt mittlerweile schon mehr in Fortbildung als am Patienten mittlerweile. Du shiftest gerade deine berufliche Aufmerksamkeit. Aber cool, scheint ja gut zu laufen.
Ja, läuft auf jeden Fall gut. Ich mache es jetzt ja auch schon seit wirklich längerem, seit 9 Jahren, dass ich so als Dozent arbeite. Habe halt ganz bescheiden als Assistent immer angefangen. Und ich bin auf jeden Fall viel mehr am Patienten noch. Das ist für mich auch immer ganz wichtig. Ich sehe mich in erster Linie trotz allem Podcast und Studiengedöns und Unterrichten, sehe ich mich auf jeden Fall in erster Linie als Praktiker und als Kliniker. Und ich hatte jetzt halt in meiner Praxis einen Kurs ausgerichtet. Wir waren zu 14 insgesamt, inklusive der Lehrassistentin, die mit dabei war und mich noch unterstützt hat. Und es war total cool. Es war eine nette Gruppe auf jeden Fall, aus ganz Deutschland zusammengewürfelt. Auch ganz witzig, viele von denen, nicht alle, aber viele waren halt auch Hörerinnen und Hörer. Da habe ich auch nochmal Feedback eingesammelt zu unserem Podcast. Also gebündeltes Feedback oder nicht unbedingt eingesammelt. Ey, gib mal Feedback, sondern das kam halt dann so oft ins Gespräch, weil wir uns halt Samstagabend auch in der Runde einfach mit allen Teilnehmern zusammen hingesetzt haben und einfach mal so ein bisschen fernab von der Fortbildung einfach so ganz entspannt lecker gegessen und geschnackt haben und so. Ja, war eine coole Nummer, coole Gruppe und hatte jetzt zuletzt auch nochmal Feedback bekommen, gerade gestern auch nochmal eine E-Mail, dass viele halt gesagt haben, gerade auch die, die aus der Vollzeit kommen und halt irgendwie da gar keinen Kontakt zu hatten zu dieser direkteren Arbeitsweise, ne? Dass es auch mal direkt an den Schmerz rangehen darf und dass man auch mal Pferde anfassen kann. Eine sagte sogar, ja, das erste Mal habe ich nach einer Fortbildung endlich was ich direkt am Patienten anwenden kann. Ja, ja. Direkter praktischer Nutzen. Fand ich dann schon auch schon krass irgendwie, das ist okay. Eigentlich erwarte ich mir ja schon, dass selbst wenn es halt irgendwas Indirektes ist oder was Theoretisches, dass mir das ja schon direkt in der Praxis eigentlich hilft. So. Mhm. Sonst, ich will nicht sagen, dass es rausgeschmissenes Geld ist, aber naja, wir sind ja letztendlich auch Praktiker, wie gesagt. Und das hatte ich halt öfter gehört, dass das halt einfach sehr gut ist, sofort anwendbar und einfach vermittelt und gut rübergebracht und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe da auch nochmal wieder sehr viel gelernt darüber, wie man selber lernt, wie man Techniken sehen muss, verstehen muss, um sie halt anwenden zu können. Und das kann man ja vom FDM definitiv sagen, dass es halt ja, kannst es ja sofort anwenden, könnte man ja sagen. Ne? Also du musst halt nur so ganz bisschen verstanden haben, wie analysiere ich die Beschwerdemuster des Patienten, wie ordne ich diese Körpersprache ein und dann hat man ja theoretisch alle Gesten, Tools Gesten, in der Hand. Okay, Herr hat gesagt, die Gesten. Ja, es ist auf jeden Fall Gestik, Gesten, wie auch immer. Alles widersprüchliche Begriffe. Aber wenn man die halt gecheckt hat, dann weiß man ja theoretisch schon, was man machen muss, beziehungsweise was man machen kann. Ob man es denn letztendlich macht oder so. Man kann ja auch mit anderen Tools arbeiten. Aber man weiß, okay, jetzt hier, das und das wäre jetzt die Technik. Und alles andere könnte ich jetzt erstmal auch nach hinten verschieben.
Super gut. Und sowohl du als auch ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, wir haben das jetzt schon lange in unser Portfolio mit aufgenommen, sind aber auch mittlerweile, also wir nutzen das als einen Baustein oder ich kann jetzt da von mir sprechen. Auf jeden Fall. Es gibt so bestimmte Beschwerdebilder, da weiß ich, ah ja, das sieht jetzt aus wie eine fasziale Distorsion, aber da kann ich jetzt 25 Mal drüber braten und nächste Mal wird sie mir sagen, ich hab's da wieder. Du musst dir manchmal auch noch andere Bereiche auf eine etwas andere Art und Weise anschauen. Aber
definitiv.
Manchmal ist es einfach easy peasy und es lohnt sich, das auszuprobieren und dann wird man Erfahrungen sammeln, wie gut oder effektiv das an dieser oder jener Stelle ist. Manchmal, auch wenn die Leute mir das nicht zeigen, gehe ich auf Verdacht an manche klassische fasziale Distorsionen, also wie zum Beispiel den hernierten Triggerpunkt überhalb des supraklavikulären Bereich, also vor dem Trapez in die Richtung, und da habe ich sehr häufig einen Treffer. Das ist natürlich auch ein hochsensibler Bereich, aber ja, mit der FDM-Technik, obwohl die Menschen das vielleicht jetzt an diesem Zeitpunkt noch gar nicht merken, kann ich da auch ein bisschen was Gutes tun. Also man muss erstmal die Basis hart lernen und ausprobieren, mhm, und dann anfangen damit zu spielen. Dann macht's auch richtig, mhm, Spaß. Also ja, man sollte nicht Sklave dieser Techniken sein, man muss sie aber einmal durchdrungen haben, um dann damit spielen zu können, ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja, das denke ich auch. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass FDM, wenn es gelehrt wird, wenn man einen Kurs macht, dass es dann eigentlich schon auch FDM sein sollte, dass man es einmal verstanden hat, okay, das ist FDM und das ist das nicht. Wenn man das halt schon irgendwie gleich von Anfang an so vermischt mit ganz vielen anderen Sachen gelehrt kriegt, dann verwirrt das total. Das habe ich halt oft erlebt. Ich habe ja auch viel mit Studentinnen und Studenten zu tun, so in der Vollzeit, die halt keine andere Vorbildung vorher haben. Und das merke ich dann schon, dass da halt einfach irgendwelche Techniken, ja, das ist doch hier FDM oder ist es dies oder ist es jenes und so. Das macht schon Sinn, dass man das Modell oder das Konzept einmal gecheckt hat. So, das ist relativ simpel, ist überschaubar. Bei mir sind das halt jetzt so, in 3 Tagen mache ich das immer, da kriegt man schon echt, das checkt man. Die meisten Leute sind ja auch wirklich nicht dumm. Ob man halt der perfekte Techniker ist oder sowas oder jeder alles durchdrungen hat, definitiv nicht. Aber man hat dieses gute Grundwerkzeug und das kann man sich halt überlegen. Wende ich das an? Wende ich das nicht an? Habe ich damit gute Erfolge? Liegt die Technik mir? Ist das der richtige Patient für die Technik? Und ich muss sagen, ich bin selber eigentlich auch froh, dass ich es geschafft habe, von diesem Hardliner-Tum etwas runterzukommen. Mhm. Ja, ich war ja früher total, habe das ja nur gemacht, hatte ja aber auch wenige Tools, weil ich ja direkt nach der Physio damit angefangen hatte und da mir die wirksamen Maßnahmen gefehlt haben. Und heutzutage bin ich auf jeden Fall happy, ein echter integrativer Osteopath zu sein oder mich zumindest annähernd so fühlen zu können. Das ist noch sehr viel Luft nach oben, aber dass ich halt gucke, okay, lohnt sich das jetzt, hier an der schmerzhaften Schulter zu arbeiten, oder muss ich tatsächlich am Becken mehr arbeiten oder habe ich ein Problem an der Sutur oder sowas. Und kann mich aber immer jederzeit auf meine FDM-Skills verlassen, dass ich halt die Probleme dort halt sauber gelöst kriege, lokal im Gewebe, wenn es dann halt Not tut. Ne? Und auch die Fähigkeiten habe, Gelenke zu thrusten, lang zu ziehen und da auch Entschlossenheit habe und die Fähigkeit habe, das halt auch effizient zu lösen. Und das habe ich auch nochmal wieder gemerkt, dass wenn ich halt Thrust-Techniken gerade an der Wirbelsäule zeige, dann ich persönlich zeige das gerne sehr basic, sehr, sehr basal, dass man halt einfach nicht so diese ganzen komplizierteren Techniken, Vorspannung hier, Vorspannung da und da nochmal aus dem Winkel und hier 45 Grad, da 30 Grad, sondern dass es mehr um das Spüren geht und diese Barrierenauffindung geht und da halt mit einfachen Manövern zu starten, weil sonst kenne ich es von mir selber auch, ne, wenn man da zu verkopft rangeht, dann habe ich mich damit schwer getan, gerade am Anfang das zu lernen. Ich hatte es 3-mal, hatte ich HWS-Manipulation während der Ausbildung gehabt und ich konnte es immer noch nicht. Ich musste mir das selber wieder Stück für Stück beibringen und da halt auch rangehen und so, bis ich mich da echt fit drin gefühlt habe. Und genau, deswegen finde ich es wichtig, manche Sachen basal zu lernen und halt nicht von Anfang an mit irgendwie zig anderen Sachen vermischt zu
werden. Ja, interessanter Punkt. Also man könnte jetzt auch sagen, dass du durch diese 3 Fortbildungen der HWS Einrenkmanöver genau zu dem guten Einrenker geworden bist, der du heute bist. Und ich habe jetzt auch nochmal eine Studentin ist sie jetzt nicht mehr, hat jetzt ihren Abschluss gemacht und war witzigerweise, ich weiß nicht, ob diesem oder beim letzten Kurs auch bei dir, bei der FDM-Fortbildung.
Ja, ja, cool.
Und sie war auch nochmal so ein bisschen unzufrieden über die Ausbildung, weil sie das Gefühl hatte, jeder Dozent erzählt was anderes und ich weiß gar nicht, woran ich mich orientieren soll und ich muss jetzt in diesem Dschungel oder mit diesen ganzen Einzelkoffern irgendwie mir das Ganze zurecht klamüsern und irgendwie meinen eigenen Weg finden. Und dann habe ich nochmal gesagt, aber genau das ist es und dadurch wirst du dann hinterher auch ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin, weil du musst am Ende... Das, was du tust, ist ja auch deine Wahrheit und deine Realität und du wirst deine Techniken so entwickeln, mit denen du Erfolg hast und das kann dir keiner vorkauen und du schluckst es einfach runter. Und somit, ich weiß, wie unbefriedigend das ist, weil man gerne alles auf dem Papier runtergeschrieben hätte und das lesen würde und dann geht's los. Aber so funktionieren die menschlichen Körper halt nun mal nicht. Und diese ganzen theoretischen Herangehensweisen und hier 45 Grad und da 30 Grad Rotation und so weiter und so fort, das ist der Versuch, irgendwie eine Gesetzmäßigkeit da reinzubringen, die man auf alle anwenden kann. Aber wir wissen alle, dass Menschen unterschiedlich gebaut sind, unterschiedliche Komorbiditäten haben und unterschiedliche Elastizitäten haben. Da fährst du manchmal mit 45 Grad hier und 30 Grad da, fährst du einfach ins Leere. Aber diese Erfahrung musst du auch selbst machen. Und selbst wenn das am Anfang frustrierend ist, muss man dabei bleiben. Dann irgendwann entwickelst du deinen eigenen Thrust oder deine eigene Idee und dann macht's auch Spaß und dann wirst du auch richtig gut so. Ne? Und deswegen ist die Basis dieses etwas verkopften Rangehens vielleicht am Anfang ein ziemlicher Grind, aber ich glaube, besser ist es aktuell nicht zu vermitteln. Also stell dir vor, du würdest jetzt HWS einrenken, unterrichten oder ich weiß nicht, ob ihr das bei euch im FDM-Kurs da auch mit gemacht habt.
Mhm, haben wir, ja.
Wie vermittelst du das denn? Sagst du einfach, fühlt das Ende und dann Haibu und Abfahrt? Oder also du musst es ja Menschen, die das noch nie gemacht haben, auch irgendwie rüberbringen, oder?
Ja, genau. Also erstmal versuche ich immer so eine Grundatmosphäre zu schaffen. Wir hatten jetzt einen kleinen Kurs, es waren halt dann 12 beziehungsweise 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ich sage, ich zeige euch das, ihr könnt das gerne machen, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, das ist jetzt hier eine familiäre, entspannte Atmosphäre. Keiner muss es machen, keiner muss es gemacht kriegen an der Halswirbelsäule, aber ich lade euch ein, dass halt in so einer kontrollierten Gruppe und mit viel Feedback und viel Unterstützung, das halt einfach mal auszuprobieren. Und dann sehr basal, also einer liegt auf dem Rücken, dann wird mit den Fingerkuppen so ein bisschen angeschaukelt an der HWS, ne, so links und rechts oszillierend, dass man halt irgendwie gucken kann, okay, wo fließt das gut durch, wo kann ich das gut schaukeln und wo habe ich vielleicht irgendwie eine Restriktion, wo ist es fester? Und dann kann man vielleicht noch differenzieren, ist das irgendwie muskulär da verknubbelt, spüre ich da Myogelosen-Triggerpunkte, Verdichtung, oder es sind halt die Gelenke restrikt. Und dann mittlere Halswirbelsäule auf der rechten Seite, ich fühle, dass es dicht ist und Patient, der liegt, sagt auch, ja, das ist irgendwie ein bisschen fester und das ist ein bisschen unangenehm. Und dann arbeite ich mit diesen Einstellungen. Und Rückenlage, Halswirbelsäule wäre das ja Lateralflexion von der Seite weg und Rotation zur Seite hin. Und vorher kann man ein bisschen mit der Flexion spielen. Je tiefer in der HWS, desto mehr Flexion ist da halt eigentlich drin. Und dann gilt es halt für mich erstmal darum, so diese Vorspannung aufzuspüren. So, wie weit muss ich den Kopf bewegen, um da so eine flüchtige, diffuse Vorspannung zu spüren? Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, mache ich es eigentlich ganz gerne auch so, dass eine Gruppe liegt, die andere Gruppe steht und dann wird immer im Kreis rumgegangen. Dann spürt man erstmal so diese Verdichtung oder diese Blockade, dieses Auffinden bei dem einen und dann bei dem nächsten und dann spielt man da auch erstmal mit der Vorspannung, dass man völlig ohne Druck keinen Thrust irgendwie setzen muss oder so, sondern erstmal nur so dieses Auffinden der Barriere sucht. Und dann im nächsten Schritt kann man gucken, okay, wie sieht das dann aus, wie löse ich das, wie könnte so ein Thrust aussehen? Und ich arbeite in der Regel, wie gesagt, sehr basal, auch mit einem Thrust in die Rotation. Und da geht's natürlich gerade, wenn man halt, gerade für die Damen unter den Osteopathen darum, schon mit einer Geschwindigkeit auch zu arbeiten. Ja, wenn man halt wenig Impuls nehmen will, das heißt ja nicht umsonst, hohe Geschwindigkeit, geringe Amplitude, damit das Ganze auch safe ist. Und diese schnellen Thrusts kann man ja auch manchmal üben, so, indem man halt gar nicht ganz in die Vorspannung rangeht, aber da halt versucht zu lernen, den Kopf halt mit so einer schnellen Amplitude und über einen kurzen Weg zu bewegen, ja. Und dann im nächsten Schritt kann man gucken, ob man das kombiniert, dass man die Vorspannung aufsucht, ganz entspannt bleibt, lockere samte Katzenpfötchen am Kopf hat und dann am Ende mit dem Impuls arbeitet. Und dann kann man gucken, okay, welches Feedback brauche ich? Sagt der liegt, ja, das war gut, oder muss da noch ein bisschen mehr kommen? Und ich stelle mich ganz gerne auch mal selber zur Verfügung, dass ich mich hinlege und mir meine immer wieder aufkehrenden Blockaden daraus knacken lasse, weil ich dann natürlich auch sagen kann, ja, das war gut, genau so, und nochmal ein oben drauf. So, weil die häufigsten Fehler, kenne ich von mir selber, ist mangelnde Vorspannung. Und zweiter häufiger Fehler, zu wenig Entschlossenheit beim Impuls. So.
Ja.
Na, am Anfang ist es meistens so, da muss man noch ein bisschen weiter, als man gedacht hat. Und dann halt so ein paar Kleinigkeiten, dass man da nicht verkrampft dran steht, dass man eine gute Körperhaltung hat und entspannt ist, damit der Patient auch selber entspannt ist. Und dann kann man irgendwann von dort aus arbeiten und dann muss man es auch probieren.
Genau dazu fällt mir noch ein Satz ein, den Harra auch genannt hatte. Der klingelte nochmal so in meinen Ohren und sagte, der Mensch ist grundsätzlich ein robustes Wesen. Der kann schon auch viel aushalten und den kann man auch anfassen und das darf auch mal unangenehm sein. Es ist jetzt nicht so, dass Schmerzen und Festigkeit immer der Schlüssel zum Erfolg sind, aber wenn es mal angebracht ist an einer Stelle, dann ist es auch in Ordnung so, ne? Und die Leute dürfen auch mal ein unangenehmes Gefühl haben, aber meistens sind sie hinterher richtig dankbar, weil sie sagen, ja, endlich habe ich mal genau das bekommen, wonach ich innerlich immer schon gesucht habe, obwohl ich dich zwischendurch verbal an die Wand geklatscht habe.
Ganz interessant. Ja, die Menschheit wäre sonst schon ausgestorben, wenn wir so fragil wären. Und manchmal in manchen osteopathischen Denkschulen wird ja auch sehr wirklich so diese Fragilität kolportiert, würde ich jetzt so ausdrücken. Dass man halt, ja, das darfst du nicht und so, das darf nie wehtun und nie an der HWS und so. Finde ich halt auch sehr schwierig. Ne? Klar, cool, wäre das easy, würden wir alles mit super sanften Techniken alles machen können, müsste ich mich nicht anstrengen, ich müsste niemandem Schmerzen zufügen, was ja auch nicht immer Spaß macht. Aber ja, ne, wir sind ja auch belastbar und wir unsere Strukturen, unser Körper, unser Gewebe braucht ja auch teilweise Belastung, damit es funktioniert. Dann würde ich meinen Rücken gar nicht irgendwie durch Sport bewegen oder irgendwas, dann wäre es mein Rücken auch nicht besser bestellt. So, wenn ich nur irgendwie entspannt liegen und sitzen würde, der Körper kann was ab und das finde ich auch wirklich wichtig. Und unter Physios, naja, aber unter Ärzten ist es halt auch, die sind es halt gewohnt zu arbeiten, auch teilweise verletzend zu arbeiten, ne, mit Körperverletzungen, mit Nadeln, mit OPs, mit irgendwelchen Sachen, sind da ein bisschen weniger zimperlich. Und gut, wir alle kennen Fälle, wo Leute durch eine ärztliche Behandlung oder teilweise auch nur durch eine Untersuchung traumatisiert wurden. Da ist mir auf jeden Fall einiges leider schon untergekommen. Es braucht natürlich Fingerspitzengefühl und Empathie. Und Gott sei Dank haben wir Osteopathinnen und Osteopathen ja eigentlich ausreichend davon.
Ja.
Also sind wir doch die Besten im Gesundheitswesen, nicht
wahr? Ist so. Und die Stars sowieso. Wir sind das Medikament, Klaas. Wir sind das Medikament,
ja.
Ja, interessant. Genau. Und sind es denn so vom Klientel, die Menschen, die zu deiner Fortbildung gegangen sind, dann Einsteiger oder sind das auch schon Veteranen, wo du sagst, ja krass, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt hier noch so beibringen kann? Oder sind das alles die Menschen, die jetzt aus der Vollzeit-Osteopathie-Ausbildung kommen und nochmal Praxiserfahrung brauchen oder sind das auch Teilzeitabsolventen? Was hast du da so für Ideen? Oder gab es auch Physios, die das gemacht haben vielleicht oder Ärzte?
In dieser Gruppe waren jetzt alles Osteopathinnen und Osteopathen, da aber dann sehr gemischt. Also ein paar noch in der Ausbildung begriffen, oder ich glaube, eine war noch in der Ausbildung begriffen, sonst waren alle schon graduiert. Teilweise Vollzeit, teilweise Teilzeit, teilweise etwas jünger, teilweise älter als ich auf jeden Fall auch. Und teilweise auch mit mehr Erfahrung, mit mehr Jahren am Patienten, genau. Und das, ich denke natürlich auch mal, okay, was kann ich denen noch beibringen? Aber wenn die halt explizit zu mir kommen und jetzt so dieses Modell lernen möchten, so, dann hat das sehr gut funktioniert. Und ich lasse mir gerne auch noch Sachen zeigen. Und wir hatten auch da wirklich interessante Diskussionen, interessanten Austausch auch. Aber ja, das war sehr gut durchmischt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also sehr viel Feedback bekommen und ja, auf jeden Fall. Wenn mir ein bisschen Werbung gestattet ist, dann will ich natürlich auf den nächsten Kurs hinweisen, der im Januar 25 stattfinden wird. Und ich hatte mich dazu entschlossen, das diesmal in Hamburg zu machen. Zentraler, also für alle, die anreisen wollen, leichter zu finden als Stade. Wobei auch viele gesagt haben, ey, es ist eine richtig coole Stadt und das ist ein richtig schöner Ausflug gewesen und so. Und ich werde auf jeden Fall auch wieder in Stade. Hamburg ist auch eine schöne Stadt, da kann man auch noch mehr machen. Deswegen wird im Januar, 9. bis 11. Januar 25 das in Hamburg stattfinden. Wird etwas mehr Platz sein, also 20 bis 24 Leute können teilnehmen. Ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr da dazukommen wollt. Ich habe es auch geschafft, das jetzt vom Bundesverband der Osteopathie akkreditieren zu lassen mit 24 Fortbildungspunkten. Also gibt es da auch nochmal einen Bonus obendrauf. Und ja, es wird um das FDM gehen, es werden Skills vermittelt, es wird das Modell vermittelt, dass ihr da auf jeden Fall ein solides Handwerkzeug habt. Nicht nur Osteopathinnen und Osteopathen sind willkommen, sondern auch gerne Physios oder Ärzte oder Heilpraktiker, also alle, die halt irgendwie Bock drauf haben. Ihr braucht natürlich einen medizinischen Beruf vorher. Ihr braucht einen medizinischen Beruf vorher. Die ist herzlich willkommen. Ne? Ja. Genau. Ja, ihr seid herzlich willkommen. Die Diskussion war auch im Kurs tatsächlich, ob man sowas nicht auch Laien beibringen könnte. Und auf eine Art und Weise vielleicht schon, ne? So auch Ableger, ganz anderer Couleur. der hatte ja auch gesagt, wir müssen solche medizinischen Sachen auch den Laien beibringen, weil wir brauchen viele Leute, wir brauchen vieles Personal, was sich um die ganzen Beschwerden kümmert, mit denen die Menschen halt rumlaufen.
Ja, aber auch da sagte Harra ja, Zentralafrika und so, die Leute in diesen Grifftechniken auszubilden, kann Gold wert sein. So, ne? Du brauchst keine Ressourcen eigentlich, du brauchst nur die Skills. Deine Hände. Und da ist mit wenig relativ großer Impact zu schaffen. Ja,
genau. Also, wie gesagt, falls Interesse da ist, osteopathiepraxis-stade.de, dort könnt ihr euch anmelden, Anmeldeformular und alle Informationen zum Kurs, wann genau, wo der stattfindet, wie viel der kostet, das findet ihr dort.
Alright.
Alrighty.
Quasimodo, machen wir kurze Kaffeepause, würde ich sagen.
Machen wir eine kurze Kaffeepause.
Tot ziens.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C. Wir sind zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Ich hatte natürlich die Chance auf der Fortbildung genutzt, bei dem gemütlichen Abendessen mit den anderen zu sprechen und ein bisschen Feedback einzuholen, beziehungsweise manchmal auch ungefragt Feedback zu bekommen. Was alle gesagt haben, wo ich immer denke, das fühlt sich nicht so gut an, mit den Ketten.
Ja. Ne?
Ich denke, diese biodynamischen oder biomechanischen Ketten, das ist doch alles auch nur ausgedacht. Da wurde gesagt, nee, das ist so super wichtig. Ich bleibe immer bis zum Ende dran wegen der Kette und macht nichts, wenn die auch zum dritten Mal genommen werden oder das eine super banale Kette für euch ist. Das ist nicht banal. Und danach lächzen die Osteopathen oder die Angehenden. Deswegen nehmen wir das doch nochmal wieder ernst. Und
Dopamin-Trigger da.
Dopamin-Trigger, genau. Dass ihr bis zum Ende ein Cliffhanger dran ist, dass ihr da dabei bleibt. Und zu den Musikantenknochen-Playlist-Songs, wo wir uns immer für abfeiern, und was ist auch, wir sind eigentlich unser Ding ist, unser Spaßding ist, unser Lifestyle, Podcaster-Lifestyle, haben einige gesagt, ja, das kippe ich immer drüber, da bin ich immer schnell weg.
Okay.
Während wiederum andere gesagt haben, ja, das ist schon interessant, inspirierend, immer so viele andere Sachen, mal ganz andere Musikstile, höre ich doch tatsächlich rein. Ich weiß nicht, wie viele Abonnentinnen und Abonnenten wir da jetzt haben.
Ich glaube, 100 ungefähr.
Ja. 100 ungefähr, ja, im Vergleich zu den Hörerzahlen auf jeden Fall verschwinden gering, aber uns macht das auf jeden Fall auch Spaß. Und einige haben gesagt, cool.
Ich habe schon den einen oder anderen Track von dir daraus gezogen. Andere Sachen finde ich Bullshit. Genauso tust du das bei mir vielleicht. Und ja, witzig.
Ja, diese Woche gewinne ich auf jeden Fall den Battle, da habe ich die geilsten Songs. Soll ich damit reinstarten?
Ja, los, hau raus.
Im letzten Monat, der Juni, das war der Pride Month, aber ich bin von einer selbstbetitelten alten Lesbe darauf hingewiesen worden, dass das auch der Men's Mental Health Monat war, der Juni. Und deswegen packe ich einen Song mit drauf, der ja mit positiver Maskulinität spielt. Der Song What a Man von Linda Lindell.
Oh.
Kennst du, ne? Richtig groovig.
Ja.
What a man, what a man.
Klar,
ja. Richtig schön. Ein zweiter richtig schöner Song, Outer Love. Eigentlich im Original, glaube ich, von Anastasia. Ich habe so eine richtig geile Version davon gehört.
Ja.
Der ist richtig gut. Richtig geile Version, so ein bisschen Elektro-Fire-mäßig. David Puentes. Outer Love
von David Puentes. Okay. Ja. Ja, spannend. Ich war jetzt in meinem Urlaub in meiner Heimatstadt in Münster. Da gibt es jedes Jahr ein Rock-Festival, das nennt sich Vainstream. Und da habe ich mir eine Tageskarte geholt. Eigentlich ist das ein Ditch zu hart und Ditch zu emo und Ditch zu hardcore für mich. Aber es gab da die berühmt-berüchtigte Band The Hives. Und Klaas rollt schon mit den Augen. Von denen packe ich nichts mehr drauf. Da habe ich schon eine Menge drauf gepackt. Aber ich wollte sie einmal live sehen und fand es ziemlich cool. Ich habe mir gedacht, das Thema Dopamin war jetzt so omnipräsent in den letzten Wochen zu mir. Suche ich da mal was raus und bin auf einen deutschen Text gekommen von einer Musikerin namens Elena Ruth oder Rutt, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Der Song heißt Dopamin, den packe ich drauf. Der ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen depressiver auch. Dopaminmangel führt auch zu Depressionen und ich glaube, in die Richtung geht dieser Song eher. Und dann nochmal was, um sich richtig wohl zu fühlen und gut zu fühlen. Und zwar so sind es zwei französische Opas wirklich. Das sind zwei DJs. Die ziehen sich immer in Nadelstreifen, Anzug und mit Sonnenbrillen und Hut und Handstock bekleidet an. Tattern dann so ein bisschen auf die Bühne hintereinander weg und packen sich dann an die Turntables und hauen dann so richtig einen raus und scratchen und machen richtig gute Partymucke. Okay. Und die Gang heißt L'Antourlou. Und zusammen mit Charlie P. haben die einen Song namens One and Only rausgebracht und den feiere ich gerade sehr und das ist so, könnte so mein Sommer-Track dieses Jahr werden, den packe ich auch auf die Playlist.
Klingt auch nach einer guten Rentenbeschäftigung für uns irgendwie, so
auf kann jeden
ich mir meinen Lebensabend auch vorstellen.
Und wenn wir dann noch irgendwelche neurologischen Krankheiten haben, dann cutten wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Platten.
Ja, auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Dann wäre es jetzt Zeit für unsere Kette, nicht wahr?
Okay, alle können wieder wach werden. Jetzt kommt die berühmt-berüchtigte Kette.
Ja, dann bastel mir mal was von zwei groben Regionen vom Gesichtsbereich zum Bauchbereich.
Gesicht, Bauch. So, also eine Kette muss ja nicht immer nur pathologisch sein, eine Kette kann ja auch einfach eine funktionelle Verbindung sein und im Gesicht haben wir natürlich verschiedene Organe, die für Sinneswahrnehmung zuständig sind und da nehmen wir zum Beispiel mal die Nase, über den Nervus olfactorius, der erste Hirnnerv, nehmen wir Gerüche wahr. Diese Gerüche werden über die Riechzellen weitergeleitet zum Cortex und dann von da aus, glaube ich, zum limbischen System, also zu unseren Erfahrungswerten. Also jeder Geruch, den wir so wahrnehmen, den haben wir im besten Fall schon irgendwann mal wahrgenommen und interpretieren diesen Geruch als oder mit irgendetwas Gutem, Schlechten oder wie auch immer. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir Nahrung riechen und was Appetitliches riechen, dann wird dieser Reiz über den Nervus olfactorius halt im Gehirn weiterverarbeitet und das limbische System sagt, aha, jetzt gibt es potenziell Energie und Nahrung und schickt dann zum Beispiel über den Vagus einen Reiz nach unten zum Magen, der dann sagt, Magen, bereite dich schon mal vor, gleich gibt es was zu tun. und der Magen fängt an zu grummeln und sezerniert Magensaft und wir kriegen Hunger und Appetit und aktivieren dadurch den Magen. Mhm. Und das finde ich insofern ganz interessant, als dass man sich das Ganze auch therapeutisch zunutze machen kann. Ich habe zum Beispiel früher im Krankenhaus gearbeitet, wo Menschen auf der Intensivstation gelegen haben und im Koma lagen und der Magen-Darm-Trakt quasi komplett zum Erliegen gekommen ist. Und da wurde immer viel mit Aromatherapie gearbeitet, mit ätherischen Ölen und mit, also gibt's leider auch viele andere Gerüche, aber da wurde auch mit appetitlichen Gerüchen gearbeitet.
Und haben sie einen Döner und eine Kaffeetasse vor seine Nase gestellt.
Genau. Und das war auch nochmal ein anderer Weg, neben natürlich der manuellen Mobilisation und dem Essen selber, diesen Magen-Darm-Trakt wieder in Schwung zu bringen. Und darüber kann man auch nochmal nachdenken, wenn man nochmal auf eine etwas andere Art und Weise daran gehen will. Und da fällt mir gerade auch noch eine interessante Studie ein, zu der ich mal, über die ich mal gestoßen bin. Und zwar gibt es eine Erkenntnis, dass wenn wir essen und über unsere Sinneswahrnehmung die Gerüche und Geschmäcker gar nicht so doll wahrnehmen, dass wir dann auch gar nicht so viel von der Nahrung verstoffwechseln und aufnehmen. Also es gab mal eine Studie, dass, ich glaube, das ist an Mäusen gemacht worden, den hat man den Sinn des Riechens genommen und die haben genauso viel zu fressen bekommen wie die anderen Mäuse und die Mäuse, die nicht mehr riechen konnten, haben eher abgenommen.
Okay.
Das heißt, das wäre vielleicht auch nochmal, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so 1:1 anwenden kann, haltet euch die Nase zu und ihr werdet abnehmen, das ist ein bisschen einfach, aber das war eine interessante Kombination und somit hast du da deine Kette vom Gesicht in Richtung Bauch.
Okay, finde ich gut, nämlich nicht so diese klassische Biomechanik-Kette, fasst ihr hier, fasst ihr da. Top!
Alright, klasse, gute Woche für dich.
Ebenso.
Versuch dein Dopaminlevel auf dem Boden zu halten und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Bis zur nächsten Episode beim Knochenjob-Podcast. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns bewertet. Das wird Zeit, dass das nochmal wieder ein bisschen hochgejazzt wird. Auf Spotify könnt ihr uns bewerten, auf iTunes, auf dieser, wo auch immer ihr uns hört. Da freuen wir uns. Oder auch den Thema Thrust-Techniken. Ein paar davon habe ich auf meinem Instagram-Kanal @osteo.doc.stech gepostet. Auch da könnt ihr so einen kleinen Einblick da reinkriegen. Schaut's euch an.
Alright. Salut.